Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, im Folgenden geht es um die Grundsätze der Schriftauslegung. Mein erster Punkt, der Ausleger. Wer über Schriftauslegung sprechen will, muss zunächst über den Ausleger sprechen. Die Bibel will ja die Begegnung von Gott und Mensch. Wie kann eine Begegnung seitens des Menschen stattfinden? Soll der wissenschaftliche Zweifel der Ausgangspunkt sein, wie es auf Seiten der historisch-kritischen Theologie oft behauptet wird? Dann würden dem Verständnis zwei Barrikaden im Wege stehen. Erstens, der Zweifel verdichtet sich rasch zu einer grundsätzlichen Distanz, die eine echte Begegnung immer schwerer macht. Zweitens, der Zweifel hat die Tendenz, sich zur Lösung seiner Fragen der Vernunft zu überlassen. Damit erhält die menschliche Vernunft von Anfang an die Rolle eines Schiedsrichters und einer überlegenen Instanz. Weit besser ist es, von einer grundsätzlichen Offenheit gegenüber der biblischen Offenbarung zu sprechen, um den Ton des Vertrauens und der Güte Gottes, der sie durchzieht, wahrzunehmen. Ist ein anfänglicher Glaube sogar eine Hilfe. Er ist kein Vorurteil, wie das eine klare Sicht verhindern würde. Ein anfänglicher Glaube, eine anfängliche Offenheit kann durchaus das leisten, was Johann Albrecht Bengel als die Notwendigkeit eines geziemend genauen Forschens bezeichnete. Es ist nicht einzusehen, weshalb ein Mensch wie Sadhu Sundar Singh, der das Lied »Ich bin entschieden zu folgen Jesus« dichtete, weniger von der Bibel verstehen sollte als ein vom Aufklärungsdenken geprägter Ausleger. Nun ein zweites, die Verlässlichkeit der Schrift. Wie verlässlich ist das alles, was die Schrift sagt? Oder muss man unterscheiden zwischen Teilen, die verlässlicher sind, und eben Teilen, die dies weniger sind? Damit stehen wir an einer Grundsatzfrage, die sich stellt, seit es überhaupt eine schriftliche Überlieferung der Gottesoffenbarung gibt. Auch hier nehmen wir unseren Ausgangspunkt bei Jesus. In vielen Gesprächen stellte er die Frage: Habt ihr nicht gelesen? Nehmen Sie nur Matthäus 12,3 oder Lukas 10, 26. Diese Frage setzt voraus, dass das Gelesene richtig ist und eine vertrauenswürdige Auskunft gibt. Das Gewicht der biblischen Offenbarung wird noch einmal größer, wenn Jesus davor warnt, sie an irgendeiner Stelle aufzulösen oder zu brechen, so Matthäus 5, 19 oder Johannes 10, 35. Und es unterstreicht die Verlässlichkeit der Schrift ein drittes Mal, wenn Jesus sagt, es werde alles geschehen, was in ihr geschrieben steht, so in Matthäus 5, Vers 18. Wir können die Linie von da aus weiterziehen durch das ganze Neue Testament hindurch. Was Gott verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, das ist nach Paulus vollkommen zuverlässig. So in Römer 1, 2. Wenn er die Frage stellt, was sagt die Schrift? So Römer 4, 3. Dann ist mit der Schrift die Grundlage alles christlichen Denkens in einer unangreifbaren Weise gelegt. Dabei behandelt Paulus die Schrift als eine geschlossene Größe und so, als wäre sie eine sprechende Person. Wir sahen schon, dass diese Bewertung der Schrift aufs Engste mit der Überzeugung zusammenhängt, dass alle heiligen Schriften Israels, das Gesetz, die Propheten und die Psalmen, durch Gottes Geist zustande gekommen sind, also durch die göttliche Inspiration. Wir erinnern uns jetzt erneut In 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Aber auch an die Aussage des Petrus in 2. Petrus 1,21, getrieben vom Heiligen Geist, haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Paulus und Petrus werden ergänzt durch die Aussage des Johannes in der Offenbarung, wonach dort der Geist und die Braut gewisse und wahrhaftige Worte der Weissagung sprechen. Entscheidend ist für die Schriftauslegung, ob sie den Ausgangspunkt nun bei Menschen oder eben bei den Aussagen der biblischen Offenbarung nimmt. Wir geraten aber an dieser Stelle in den schärfsten Gegensatz zur historisch-kritischen Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts. Es besagt viel, wenn ein gemäßigter Kritiker wie Peter Stuhlmacher in seinem Buch vom Verstehen des Neuen Testaments 1986 schreibt, die Inspirationslehre droht gegenwärtig zu verkommen oder ganz in Vergessenheit zu geraten. Die 1500 Jahre lang von den christlichen Lehrern und Lehrstühlen hochgehaltene Inspirationslehre wurde zuerst ermäßigt zur sogenannten Realinspiration, wonach nur bestimmte Aussagen der Schrift inspiriert seien, aber keineswegs alle. Die nächste Rückzugsstellung sah so aus, dass man auch nicht mehr bestimmte Aussagen für inspiriert betrachtete, sondern nur noch Personen. Bei einer solchen Personalinspiration konnte man bestimmte Personen würdigen, war aber an keinerlei Inhalte mehr gebunden. Keine dieser Rückzugsstellungen war hilfreich. Sie brachte nur Unsicherheit und ganz subjektive, ja gegensätzliche Einschätzungen dessen, was in der Schrift noch glaubwürdig sei. Wir müssen den Faden wieder dort aufnehmen, wo ihn die historische Kritik fallen ließ. Das heißt, wir müssen zur biblischen Inspirationslehre zurückkehren. Am besten fasst man sie dem biblischen Sprachgebrauch entsprechend unter dem Stichwort der Ganzinspiration zusammen. Vergleiche noch einmal Paulus, 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift von Gott eingegeben, formuliert er dort. Auf diese Weise wird der Blick auf das Ganze der Schrift gerichtet. Man muss da nicht jeden Ausfall eines Wortes in der Überlieferungsgeschichte, nicht jedes Schwanken der Handschriften bezüglich eines Begriffes, nicht jeden alltagssprachlichen Ausdruck statt des juristisch korrekten Ausdrucks als Belastung oder gar als Katastrophe betrachten. Wie klug waren hier die alten Ausleger. Angesichts von Verschiedenheiten in der Textüberlieferung schrieb Johann Albrecht Bengel am 24. Februar 1721 an seinen Schüler Jeremias Friedrich Reuß: Isst du einfältig das Brot, wie du es vorfindest, und bekümmere dich nicht darum, ob du etwa hier und da ein Sandkörnlein aus der Mahlmühle darin findest. In der Theologiegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, vor allem der angelsächsischen, spielen Begriffe wie Irrtumslosigkeit, Fehlerlosigkeit oder Unfehlbarkeit eine Rolle. Diese haben an ihrem Ort, vor allem im Bereich der angelsächsischen Theologiegeschichte, ihre Berechtigung. Für uns, die wir aus der deutschen kontinentalen, von Luther und vom Pietismus geprägten Theologiegeschichte kommen, legen sich andere Begriffe näher. Ich nehme das Beispiel als Beispiel Luthers Äußerung über die Heilige Schrift von 1520. Die Schrift ist die allergewisseste, die leichtest zugängliche, die allerverständlichste, die, die sich selber auslegt, die alle Worte aller bewährt, urteilt und erleuchtet. Zweifellos ist hier die Sprache Luthers näher an der Bibel. Die Hypothek auf Begriffen wie Irrtumslosigkeit oder Unfehlbarkeit ist die, dass sie in der Bibel nicht gebraucht werden. Dafür steht anderes im Vordergrund in der Bibel. Dein Wort ist die Wahrheit, nach Johannes 17, 17, oder die Versicherung, Gott ist treu, 1. Korinther 1, 9. Besser sollte man daher von der Wahrheit oder vollkommenen Verlässlichkeit der Schrift sprechen. Ein dritter Punkt, die Autorität der Schrift. Wer nach der Autorität der Schrift fragt, steht auch vor der Frage, welcher Instanz unsere Schriftauslegung verpflichtet ist. Traditionell wird hier schnell das Lehramt in der katholischen Kirche genannt. Im Vatikanum II ist festgehalten, alles, was die Art der Schrifterklärung betrifft, untersteht letztlich dem Urteil der Kirche, deren gottgegebener Auftrag und Dienst es ist, das Wort Gottes zu bewahren und auszulegen. Damit war die römisch-katholische Kirche in der Lage, über die Jahrhunderte hinweg am Kern ihrer kirchlichen Lehre festzuhalten. Zugleich aber ist klar, dass hier eine zweite Instanz neben der Schrift errichtet wurde. Das reformatorische Bekenntnis, dass die Schrift allein Königin sei und eine solche hohe Wertung des kirchlichen Lehramts in der Glaubenslehre, schließen sich gegenseitig aus. Aber wie steht es mit weiteren Instanzen neben oder gar über der Schrift in der weiteren Geschichte des Protestantismus? Wir zitieren noch einmal aus dem theologisch-politischen Traktat von Baruch de Spinoza, 1670 erschienen. In seinem sechsten Kapitel, dem Kapitel von den Wundern, findet sich die Feststellung, dass alles nach den Naturgesetzen geschieht. Was aber diese Naturgesetze angeht, so sind sie zweifellos ein Produkt der menschlichen Vernunft. Was ist denn aber mit den Wundern der Bibel? Auch hier bleibt Spinoza ganz stringent. Findet sich irgendetwas, schreibt er, von dem man unumstößlich beweisen kann, dass es den Naturgesetzen widerstreitet oder sich nicht aus ihnen herleiten lässt, so muss man ohne weiteres annehmen, dass es von Frevlerhänden in die Heilige Schrift eingefügt worden ist. Damit ist völlig klar, dass unsere menschliche Vernunft darüber urteilen muss, ob das in der Schrift Niedergeschriebene den Rang einer göttlichen Offenbarung haben kann. Das Primat der Vernunft war errichtet und diesem Primat folgte die protestantische Theologie mehr und mehr, bis es auch Einfluss in der katholischen Theologie gewann. Der amerikanische Theologe Shaler Matthews konnte um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert sagen, er behandle die Bibel und die intellektuelle Redlichkeit mit gleichem Respekt. Das heißt nichts anderes, als dass die Vernunft die letzte und höchste Autorität beansprucht. In Deutschland sprach Martin Kähler 1835 bis 1912 die Lebensdaten, etwa zur selben Zeit vom gelehrten Papat, das sich in der protestantischen Theologie installiert habe. Schlägt man den Weg ein, den wir bisher eingeschlagen haben, nämlich mit Offenheit zunächst und zuerst die biblische Offenbarung selbst zu hören, dann muss man auch ihren Anspruch auf Autorität ernst nehmen. Man kann sich nicht als Schrifttheologe oder Bibellehrer bezeichnen, wenn man diesen Anspruch beiseite schiebt. Damit stoßen wir auch auf die Wurzel der Autorität. Sie liegt in dem schlichten und doch einzigartigen Satz der Bibel: Und Gott sprach. Wenn das wahr ist, dann bleibt ihre Autorität in diesen einzigartigen Reden Gottes begründet. An dieses Wort hat sich Gott nach den Aussagen der Schrift gebunden. Er hat es zum Ort der Begegnung mit uns bestimmt. Die Schriftautorität ist also im Grunde die Personautorität des hier begegnenden Gottes. Man kann sich das noch einmal an der Frage der Wunder klar machen. Die Behandlung der Wunder hat im Laufe der Zeit ein eigenartiges Schicksal gehabt. Altchristliche Theologen in der Antike begründeten die Autorität der Bibel sogar mit der Tatsächlichkeit der dort berichteten Wunder. Aber nicht nur sie. Auch die Reformationstheologen Melanchthon und Flacius zogen sie zur Begründung der Schriftautorität heran. Ja, noch Johann Franz Budeus, ein Vertreter der altprotestantischen Theologie, benutzte 1723 die biblischen Wunder als Stütze der Bibelautorität. Dann aber wurden solche Wunder zunehmend verdächtig. Weil die Vernunft zur obersten Instanz zur Auslegung wurde, kam es zu eigenartigen Deutungen. Beispielsweise deutete Christoph Matthäus Pfaff, der 1686 auf 1760 lebte, Kanzler der Universität Tübingen, Jona 2 so, dass Jona von einem Schiff namens Walfisch aufgenommen wurde. Eine erste Spitze erreichte diese Entwicklung bei Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Ihm zufolge sind eigentliche Wunder unmöglich. Nicht anders Ferdinand Christian Bauer, der ja einen ganz weiten Einfluss auf die Theologie des 19. Jahrhunderts hatte. Gegenüber dieser Entwicklung, die ja bei Bultmann zu einer radikalen Ablehnung der Wunderwelt des Neuen Testaments geführt hatte, muss allerdings auch zitiert werden, dass die päpstliche Bibelkommission noch 1964 an dem Eingreifen des persönlichen Gottes in der Welt und der Möglichkeit und Tatsächlichkeit von Wundern in der Bibel festhielt. Jedenfalls, wer sich der Spur der historisch-kritischen Theologie anschließen will, kann die biblischen Wunder nicht mehr bejahen. Und um demgegenüber das Anliegen einer biblischen Theologie noch einmal zu unterstreichen, sie hält an dem Reden Gottes auch dort fest, wo er in seiner Wunderkraft Einzigartiges vollbringt. Sie lässt sich die Augen öffnen für das, was er vollbringt. Es bleibt ja das Eigenartige, dass die biblischen Wunder meist nicht in Einzelschritte und Einzelvorgänge aufgeschlüsselt werden, sondern als Fakten des Gotteshandelns berichtet werden. Die großen Taten Gottes nach Apostelgeschichte 2,11. Das ist der Gesamtsinn dieser Berichte. Ein vierter Punkt jetzt. Die Klarheit der Schrift. Es verwundert, mit welcher Energie Martin Luther gerade auf die Klarheit der Schrift hingewiesen hat. So steht es ja in seinen Assertiones Omnium Articulorum. Die Schrift sei die leichtest zugängliche, die allerverständlichste. Im Vertrauen darauf gaben die Reformatoren die Bibel jedem in die Hand, richteten ein bewundernswertes Schulwesen ein. Evangelische Slowenen verbreiteten die Botschaft in ihrem Land, so wie Primus Struber 1508 bis 1586, der bei uns in deren Dingen begraben liegt. Die Württemberger richteten in dem kleinen Urach eine Druckerei ein, druckten slowenische Bibeln, Helfer brachten sie über die Karawanken. All dies wäre undenkbar gewesen, hätte dahinter nicht die Überzeugung gestanden, dass jeder Mensch in der Lage ist, die Gotteserfahrung und Gottesoffenbarung in der Bibel angemessen zu verstehen. Das ist heute noch die Überzeugung in unseren württembergischen Stunden. Was für ein weiter Schritt zu dem gelehrten Papat, das Martin Kähler beklagte. Heute zieht man für alles den Sachverstand, die Kompetenz der Theologen heran. Will man die Aussagen der Schrift geschichtlich verstehen, geht es ohne die Theologen schon gar nicht. Mitglied einer theologischen Kommission zu sein, gilt in vielen Kirchen als die höchste Ehre. Dabei wurde dieses Vertrauen auf die Theologen schon in der Geschichte der frühen protestantischen Kirchen aufs Tiefste erschüttert. Ich nehme als Beispiel den Weg des Justinian von Wels 1621 bis 1668. Aus einem österreichischen Adelsgeschlecht stammend, aus dem ein österreichischer Landeshauptmann verschiedene kaiserliche Räte für diente Offiziere und Staatsbeamte hervorgingen. Hier und im Folgenden nach Fritz Laubach musste er als Kind 1628 im Zuge der Gegenreformation seine Heimat verlassen. Die Familie zog nach Ulm. Justinian von Wels bekehrte sich und verwandte anschließend alle Kraft auf die Gründung einer evangelischen Mission. Der Reichstag in Regensburg bzw. dessen protestantischer Teil legte seinen Plan zur Begutachtung dem lutherischen Theologen Johann Heinrich Ursinus aus Speyer vor. Das Vorhaben von Justinian von Wels lehnte er ab. Schließlich kam es zu einem Gutachten der angesehenen Theologischen Fakultät von Wittenberg, das vom 24. April 1652 datiert. Ergebnis: Justinians von Wels Plan wurde nach einem Verfahren entschieden abgelehnt. Begründung jetzt: Erstens, Gott hat fast allen Menschen schon durch Adam, Noah und die Apostel predigen lassen. Zweitens, der Missionsbefehl Jesu galt nur den Aposteln. Drittens, der Missionsbefehl Jesu ist schon von den Aposteln erfüllt worden. Viertens, die Heiden haben wegen ihres Ungehorsams und ihrer Undankbarkeit das Evangelium zu Recht wieder verloren. Fünftens, in allen Erdteilen leben Christen, also können die Heiden jederzeit das Evangelium hören und wir brauchen deshalb keine Missionare auszusenden. Als alle seine Pläne in Deutschland gescheitert waren, reiste Justinian von Wels nach Holland, von da aus als Missionar nach Suriname und soll zwei Jahre später 1668 am Sirene-Fluss von wilden Tieren zerrissen worden sein. In der Folgezeit musste die evangelische Mission ihren Weg großenteils in der Distanz zur Universitätstheologie und vor allem umgeben von einem Misstrauen der historisch-kritischen Theologen suchen. Solche Erfahrungen raten, sich nicht irgendeiner Kompetenz einer universitären, schon gar nicht einer historisch-kritischen Theologie auszuliefern. Es sollte bei dem Grundsatz der Klarheit der Schrift für jeden offenen Menschen bleiben. Was ist jedoch mit den dunklen Stellen in der Schrift? Die alten Kirchenlehrer und die alte reformatorische Theologie antworteten, dass alles Heilsnotwendige klar sei. Das wird man kaum bestreiten können. Ebenso wichtig ist die allgemeinchristliche Erfahrung, dass man dunkle Stellen aus den hellen erklären kann. Von da aus bewährt sich der alte und von Luther erneut betonte Grundsatz, dass die Schrift sich selber auslegt. Wer Schrift mit Schrift auslegt, macht immer wieder die beglückende Erfahrung, dass sich der Zusammenhang und die Bedeutung der Schrift immer neu erschließt, auch den sogenannten schlichten Christen. Nimm und lies, tolle Lege, dieser Schlüsselsatz Augustins bewährt sich immer neu. Ist es nicht die biblische Offenbarung selbst, die von ihrer Klarheit spricht? Schon das Mosegesetz ermutigt zu ihrem Studium. Dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu hoch für dich und ist dir nicht zu fern. 5. Mose 30,11. Im Römerbrief, der gewiss nicht immer leicht zu lesen ist, nimmt Paulus diese Ermutigung auf. Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Römer 10,8. Micha konnte ganz allgemein verständlich reden. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. 6,8. Fassen wir zusammen. Die biblische Offenbarung selbst sagt aus, dass sie für jedermann zugänglich und genügend verständlich sei. Ein fünfter Punkt, die Einheit der Schrift. Ich erinnere mich daran, dass Ernst Käsemann einmal einen Neutestament aus Mainz eingeladen hatte, um über Einheit und Widersprüche im Neuen Testament zu sprechen. Der lebhafte Vortrag endete mit der Widersprüchlichkeit des Neuen Testaments und mit dem Satz: Nun sehen Sie zu, wo Sie sich ansiedeln. Es ist allerdings nicht nur in der universitären Theologie so, dass die Aussage von der Widersprüchlichkeit der Bibel selbstverständlich geworden ist. Sogar der gemäßigt konservative evangelische Erwachsenenkatechismus vermerkt, es gäbe in der Bibel auch Aussagen, die einander widersprechen. So in der vierten Auflage von 1982, Seite 1267. Das war am Anfang der Kirche anders. Dazu nur wenige Beispiele. In der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus schrieb Justinus, der als Märtyrer starb, in seinem Dialog mit dem Juden Tryphon: Ich bin schlechterdings überzeugt, dass keine Schriftstelle einer anderen widersprechen kann. Damit fand er freilich bei einem jüdischen Gelehrten offene Türen. Denn die jüdische Situation beschrieb Josephus schon für die Zeit des Paulus so: Wir haben keine Myriaden von biblischen Büchern, die unter sich widersprüchlich wären und die einander widersprechen würden. Seiner Schrift Contra Appionem 1,38. Irenaeus von Lyon, aus dem kleinen asiatischen Raum stammt, nimmt im Kampf mit den Irrlehrern der Gnosis dieselbe Position ein. Die Predigt, ich zitiere, die Predigt der Kirche aber ist in jeder Hinsicht unveränderlich und gleichmäßig. Noch stärker spitzte dies Augustinus zu. Er schrieb ein eigenes Werk im Originaltitel De Consensu Evangelistarum, im Deutschen über das übereinstimmende Zeugnis der Evangelisten, und äußerte sich darin ganz scharf gegen diejenigen, die den Evangelisten Widersprüche unterschieben wollten. Er nannte die Behauptung der Widersprüchlichkeit das Prunkstück der Eitelkeit. Im lateinischen Wortlaut: Die Bibel, die biblischen Schriften sind concordes inter se atque in nullo dissentientes. Wieder beobachten wir, dass diese Linie bei Luther und dem Pietismus fortgeführt wurde. Luther konnte ja doch sagen, die biblische Offenbarung sei die allergewisseste und eine, die sich selber auslegt. Man müsse mit den heutigen heiligen Vätern auf die Heilige Schrift als auf das erste Prinzip der Wahrheit zurückgehen. Hier ist also die biblische Offenbarung als eine einheitliche Größe verstanden. Für Johann Albrecht Bengel ist die Schrift ein zusammenhängender, wunderbarer Organismus. Ich zitiere ihn: Jedes Wörtchen ist aus dem Heiligen Geist hervorgegangen. Bengel nimmt sehr wohl die Vielfarbigkeit der biblischen Aussagen wahr. Da er aber die Bibel heilsgeschichtlich auslegt, sagt er: Unterscheide die Zeiten, dann stimmt die Schrift zusammen. Er ist nicht einmal bereit, die manchmal abschätzigen Urteile Luthers über den Jakobusbrief nachzuvollziehen. Nein, sagt er, der ganze Brief geht aus jener neuen Christenheit hervor. Schlussergebnis: Im Blick auf die Einheit der Bibel, alles kommt in ihr überein. Weil wir soeben noch einmal Luther ansprachen, oft wird behauptet, seine Formel, was Christum treibet, sei die Mitte der Schrift für ihn und auch die Möglichkeit, Widersprüche in der Schrift wahrzunehmen und mit ihnen umzugehen. Das ist ein grober Fehlschluss, denn für Luther ist eine Formel, wie was Christum treibet, eine Richtungsanweisung für die Auslegung. So wie etwa bei Irenaeus Johannes durchaus seine eigene Verkündigung hat und dennoch denselben Glauben, so jedenfalls Irenaeus, denselben Glauben verkündete wie die anderen Evangelisten. Übrigens hat Adolf Schlatter die bessere Begrifflichkeit gewählt, wenn er in solchen Fällen von einem Mittelpunkt der Schrift sprach, statt von einer Mitte. Die Einheit der Schrift wird zunächst durch ein Dreifaches begründet. Erstens durch den einen Urheber, den sie hat, nämlich Gottes Heiligen Geist. Zweitens dadurch, dass alle Bücher der Bibel zum Glauben an den einen, denselben Gott aufrufen. Dass der Gott des Alten Testaments ein anderer sei als der Gott des Neuen Testaments, ist eine eindeutige Irrlehre. Dagegen haben sich schon die alten Kirchenlehrer mit aller Energie gewehrt. Drittens, ein dritter Grund liegt darin, dass der Gott, der sich in der Schrift offenbart, eine Geschichte geschaffen hat, die alle Glaubenden aller Zeitalter verbindet. Das Entscheidende liegt darin, dass die Schrift nach ihrer eigenen Aussage ein und denselben Urheber hat, nämlich den dreieinigen Gott. Es ist dieser Grund, der Bengel zu dem Urteil bewogen hat, die Schrift in ihrer Gesamtheit sei die unvergleichliche Nachricht von der göttlichen Ökonomie bei allen Kreaturen, durch alle Weltzeiten von Anbeginn bis zum Ende aller Dinge. Es ist die einzigartige Klammer um die ganze Offenbarung, wenn das Entscheidende und Gott sprach. Von 1. Mose 1,3 bis Offenbarung 22,20 reicht. Noch eine Nachbemerkung. Sollte die christliche Theologie jemals die Erkenntnis von der Einheit der Schrift aufgeben, dann wäre es unmöglich, den Kampf gegen die Irrlehren zu führen. Denn jede Irrlehre, angefangen von den Gegnern der Apostel über die Gnostiker und Leugner der Dreieinigkeit bis hin zur modernen Losung, wir haben alle denselben Gott, eignet sich Bruchstücke aus der Bibel an. Nur der Zusammenhang der ganzen Schrift bewahrt uns darin, dass wir nach Philipper 3,10 das Ganze des Erlösungshandelns Gottes erkennen. Ein sechstes, gegenwärtige Positionen. Im Schlussteil dieses Beitrags möchte ich einige gegenwärtige Positionen ansprechen. Die Unruhe über die historisch-kritische Theologie ist schon länger aufgebrochen. Ich erwähnte die tiefen, zahlreiche Verletzungen hervorrufenden Auseinandersetzungen anfangs der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts in Württemberg. Es folgten die Bemühungen und Vorschläge der Bekenntnisbewegung ab den 60er Jahren. Dabei versuchten Pietisten und Evangelikale, ihre Kirchen in das Gespräch einzubeziehen und die Gesamtheit der Christen anzusprechen. Das gilt etwa für Gerhard Bergmanns Alarm um die Bibel, in 5. Auflage 1974 erschienen. Meines Erachtens auch für mein Buch Das Ende der historisch-kritischen Methode vom selben Jahr mit einem Nachwort von 1984 in der 5. Auflage. Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang ferner, was Evangelikale glauben, herausgegeben von Fritz Laubach und Helge Stadelmann 1989. In den 70er, 80er und 90er Jahren schwoll die Flut hermeneutischer Literatur stetig an. Mir sei noch gestattet, auf die Handreichung Daran glauben wir vom 15. April 2005 in Württemberg hinzuweisen. Sie macht den Versuch, einen theologischen Grundkonsens in unserer Landeskirche zu skizzieren. Ich hatte diesen Versuch zu Beginn meiner Amtszeit 2001 angekündigt. Im weiteren Verlauf waren dann sowohl die Synode als auch der Oberkirchenrat beteiligt. Es ist nicht möglich, im Rahmen dieses Beitrags alle Etappen der Diskussion, alle Beiträge, ja weit über den Protestantismus bis ins Gebiet der katholischen und der orthodoxen Kirche hineinreichen, zu schildern. Ich begnüge mich deshalb mit einigen besonders repräsentativen Positionen im deutschen Sprachraum. Da ist zunächst Karl Barth, 1896 bis 1968 zu nennen. Sein Wirken überspannt ein rundes halbes Jahrhundert. Bis heute genießt er besondere Wertschätzung wegen seinem Widerstand gegen den Nationalsozialismus und später auch gegen die Entmythologisierungstheologie. Was seine Hermeneutik betrifft, so ist dafür grundlegend die Annahme von einem dreifachen Wort bzw. von drei Gestalten des Wortes Gottes. Die erste dieser Gestalten ist die eigentliche Offenbarung, das Wort hinter den Wörtern. Sie geht nur gebrochen in die Bibel, in die schriftliche Gottesoffenbarung ein. Was wir dann vorliegen haben, ist also nur ein Zeugnis von der Offenbarung. Ein Zeugnis, das durchaus kritisch zu bearbeiten ist. Noch einmal anders formuliert. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Wortlaut und dem, was dahinter da ist. Die Folgen dieser Unterscheidung hat vor 40 Jahren der evangelische Erwachsenenkatechismus oben schon erwähnt, klar benannt. Gottes Wort steht nicht hinter den Wörtern der Bibel, sodass wir es erst herausdestillieren müssten. Gott redet zu uns im Wort der Bibel, wie es ist. Hier lässt er sich von uns finden. Karl Barth hilft uns also nicht aus dem Dilemma heraus, in das uns die historisch-kritische Methode mit ihrer Zerstörung der überlieferten Inspirationslehre und ihrer Vorordnung der menschlichen Vernunft vor der göttlichen Offenbarung gebracht hat. Viel empfehlenswerter ist es, den Anschluss an das Altchristliche, das Reformatorische und pietistische Schriftverständnis zu suchen. Und was ist mit der sogenannten gemäßigten Kritik? Sie wurde und wird vor allem von Peter Stuhlmacher vertreten, mit dem ich persönlich manches verbindet. Er äußerte auch Verständnis für die Ablehnung der historisch-kritischen Methode und findet freundliche Worte für diejenigen, die sie ablehnen. Ja, er kann von gravierenden Fehlleistungen der historischen Kritik sprechen. Dennoch will er nur die Einseitigkeiten der radikalen Kritik korrigieren. Jedoch soll die historisch-kritische Arbeit an der Bibel weiterhin für unaufgehbar gelten. Wie sieht das aus? Er kann einerseits auf die hermeneutisch-fundamentale Bedeutung der Lehre von der Schriftinspiration neu hinweisen. Ja, er stimmt zu, dass eine biblische Hermeneutik wirklich primär von der Schrift her entwickelt werden muss. Dann aber folgt eine Wende. Nicht nur vor der Schrift allein, sondern auch vor dem kritischen Wahrheitsbewusstsein unserer Zeit müssten wir uns verantworten. Damit sind wir wieder vor zwei Instanzen. Zwei Instanzen, die eine Sachkritik an der Bibel erlauben. Die wichtigste hermeneutische Entscheidung bleibt also nach wie vor diejenige, ob die Instanz der Offenbarung wirklich die erste und die entscheidende bleibt und ob wir von daher die Sachkritik an der Bibel überwinden. Was also ist die Aufgabe, die sich uns heute stellt? Zuerst und zuletzt, es geht darum, eine der Offenheit gegenüber der Offenbarung entsprechende Schriftauslegung neu zu sehen und mit unseren menschlichen Möglichkeiten zu entfalten. Noch kürzer formuliert. Wir brauchen eine schriftgemäße Schriftauslegung. Unsere Begriffe, unsere Gedanken, unsere Schlüsse müssen sich auf die biblische Offenbarung selbst stützen. In ihrer Rolle als erste und entscheidende Instanz ist sie durch nichts zu ersetzen und auch durch nichts zu ergänzen. Wir können und sollen wieder dort anknüpfen, wo Luther in aller Schlichtheit sagen konnte, dass die Schrift durch sich selber sei die allergewisseste, die leichtest zugängliche, die allerverständlichste, die, die sich selber auslegt, die alle Worte aller bewährt, urteilt und erleuchtet. An einen Luther, der selber in dieser Position auf den Schultern der Kirchenväter stand. Leider hat die protestantische Forschung die Kirchenväter viel zu oft übergangen. Mein rumänischer Freund Cosmin Prikop hat kürzlich als gegenwärtig notwendige Aufgabe formuliert, ich zitiere ihn, den Dialog zwischen orthodoxer Exegese und ihrem Kurs auf die Kirchenväter mit modernen Methoden westlicher Exegese zu fördern. In der Tat, Bibelauslegung, die nicht über den Rand historisch-kritischer Exegese hinausschaut, bleibt armselig. Wir haben nun freilich auf evangelischer Seite nicht nur das Beispiel Luthers und der frühen Reformatoren. Es ist daneben die reiche pietistische Schriftauslegung zu bedenken. Noch einmal sei der Name Johann Albrecht Bengels erwähnt. Für ihn war ja die Einheit von Altem und Neuem Testament eine feste Voraussetzung. Mehr noch, in ihr war die Geschichte des einen Gottesvolkes im Alten wie im Neuen Testament beschrieben, im Alten wie im Neuen Bund beschrieben. Darin liegt auch die Forderung nach geziemend genauem Forschen begründet. Nicht zuletzt umfasst dieses geziemend genaue Forschen die geschichtliche Erforschung der Schrift. Bengel hatte dabei einen weiten Blick. Er reichte nicht nur zu den prophetisch enthüllten letzten Zeiten. Er wollte ja die ganze Fülle der Offenbarung einbeziehen. Dabei blieb das Augenmerk auf die rettende Wirkung der Bibel gerichtet. Die Weite der theologischen Arbeit Bengels lässt sich an seinem Briefkontakt bis hinein in die Slowakei und den Katholizismus, an seiner Beschäftigung mit Cicero, Gregorius Thaumaturgos und Johannes Chrysostomus sowie der Aufklärung seiner Zeit ablesen. Nicht unterschlagen sei dabei sein Urteil über die damalige Aufklärung. Sie, so sagt er, richtet in Ecclesia Lutherana schreckliche Gräuel an. Wenn wir uns also außer an den Kirchenvätern und Luther bzw. der frühen reformatorischen Schriftauslegung auch am Pietismus orientieren, dann nehmen wir in der Tat ein reiches Erbe auf. Dabei sei ein Punkt besonders hervorgehoben, das ist der Gewinn, den eine biblische Schriftauslegung durch geschichtliche Forschung hat. Stimmt es, dass die Bibel am besten heilsgeschichtlich erklärt wird? Stimmt es, dass hier die Geschichte des Gottesvolkes durch alle Zeiten hindurch dargestellt wird? Dann müssen wir auch geschichtliche Erkenntnisse ernst nehmen. Selbstverständlich können wir auch den Unterschied der Erkenntnisarten nicht aufheben. Historische Urteile können als solche immer nur Wahrscheinlichkeitsurteile sein. Der durch die Offenbarung geschenkte Glaube aber vertraut ganz und unbedingt. Dennoch ist die geschichtliche Forschung oft so etwas wie ein schmaler Steg, der uns zum Glaubensufer bringt. In diesem Sinn scheint mir eine biblisch-historische Schriftauslegung immer noch der Offenbarung in Gestalt der Bibel am nächsten zu sein. So oder so. An der Bibelfrage wird sich nicht nur das Schicksal des Protestantismus, sondern auch weithin das Schicksal des Christentums entscheiden. Aber das Schönste an der Bibel bleibt, es trifft ein, was sie sagt.